Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Clemens Benke, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Unsere Stadt heißt Hamburg und in diesem Podcast stehen die Menschen im Mittelpunkt, die unsere Stadt ausmachen, die mit wichtigen, mit großartigen Projekten und Initiativen in Organisationen und Institutionen unsere Stadt bereichern. Die Fürstenberg Foundation, die gehört auf jeden Fall dazu. Das sind Menschen, die mit viel Einfühlvermögen Jugendliche begleiten und ihnen helfen, wenn sie dringend Hilfe brauchen. Und da scheint der Bedarf im Moment sehr hoch zu sein. Warum das so ist und wie die Fürstenberg Foundation konkret hilft, darüber spreche ich jetzt ganz ausführlich mit Ulrike Dobelstein-Lüthe von Redezeit für dich. Das ist eine Plattform der Fürstenberg Foundation. Ich freue mich sehr, dass ich in unserer heutigen Folge von Hamburg aktuell Ulrike Dobelstein-Lüthe von der Fürstenberg Foundation hier bei uns im Studio begrüßen darf. Hallo Frau Dobelstein-Lüthe, grüße Sie.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. Redezeit für dich, das ist eine Initiative von der Fürstenberg Foundation, beziehungsweise Sie sind Kooperationspartner von der Fürstenberg Foundation. Ich glaube, so ist es richtiger. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, die Fürstenberg Foundation. Was ist es, seit wann gibt es diese Einrichtung?
Also die Fürstenberg Foundation hat sich in 2024 im Oktober gegründet aus dem Bedürfnis heraus von uns fünf GesellschafterInnen, unseren Jugendlichen zur Seite zu stehen zum Thema mentale Gesundheit, ganz stark aus dem Bedürfnis heraus von Reinhold Fürstenberg, deshalb auch der Name der Foundation, die seit vielen, vielen Jahren im Gesundheitsbereich tätig ist und die da immer wieder gehört hat, dass es den Jugendlichen mental eben so schlecht geht und gesagt hat, wir müssen da was tun, das ist unsere Zukunft. Und aus diesem persönlichen Engagement heraus eben mich dann mit dazugeholt hat, das war ein Zufall. Und mich hat das Thema sofort auch angefasst, weil ich sehr lange mit Studierenden gearbeitet habe und da eben auch immer wieder diese Belastung, diese mentalen Probleme auch gemerkt habe. Deswegen sprach mich das sofort an. Und dann haben wir im Oktober 2024 gegründet und haben auch gleich direkt losgelegt, weil das Thema ja sehr brennt in unserer Gesellschaft.
Oktober 2024 ist noch nicht so lange her. Wie geht's denn unseren Jugendlichen aktuell? Also was stellen Sie da fest? Wo hakt es? Was für Probleme beschäftigt Jugendliche? Kinder, haben Sie auch mit Kindern zu tun?
Ja, wir haben mittlerweile, Sie haben es anfänglich angesprochen, wir haben mit Redezeit für dich fusioniert im letzten Jahr. Die davor schon 5 Jahre in diesem Bereich Hilfestellung angeboten haben, vorrangig für Erwachsene, also nicht Zielgruppen geschlossen sozusagen, sondern für alle Menschen, die halt Hilfe brauchen. Und die Jugendlichen, das ist das Thema, was wir als Foundation jetzt mit reingebracht haben. Und wenn man fragt, wie geht es den Jugendlichen in Deutschland, dann versuche ich es vielleicht. Nee, ich mache es doch drastisch. Es geht ihnen schlecht.
Ja, warum? Woran machen Sie das fest?
Also wir haben relativ schnell als allererstes einen Jugendbeirat ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, wir alle, wie wir da die Foundation gegründet haben, wir sind zu alt, um die Lebensrealität dieser Zielgruppe wirklich zu verstehen und haben mittlerweile 17 Jugendliche an unserer Seite, ist unser wichtigstes Beratungsgremium und mit denen haben wir uns natürlich sofort zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt erzählt mal, wie geht's euch? Und alles das, was die erzählt haben, deckt sich eigentlich mit den Studien auch der letzten 2 Jahre. Also die DAK hat eine sehr ausführliche Studie zur Situation der Jugendlichen rausgebracht. Die COPSI-Studie vom Universitätsklinikum Eppendorf ist ja immer so die viel zitierte Studie zu dem Thema. Und man konnte eigentlich wie so eine Blaupause alles übereinanderlegen. Also das, was die Jugendlichen uns im Vertrauen erzählt haben, als auch das, was in diesen Studien zu sehen ist. Und das ist einfach eine totale Überbelastung. Das ist das Thema Social Media, das 24/7 Vergleichbarkeit, das ist die Parallelität der Krisen, also von Krieg, Klima, Politik, Wirtschaft, große Zukunftsängste. Sehr, sehr viel Verunsicherung aufgrund der Weltlage. Und das Gefühl, dass sie damit nicht ernst genommen werden von ihrem erwachsenen Umfeld, also dass sie häufig zu hören bekommen, stellt euch nicht so an, euch geht's doch gut. Der Kühlschrank ist voll, ihr habt ein Dach über dem Kopf, ihr habt alle Zukunftsmöglichkeiten, es fühlt sich für sie aber nicht so an. Also sie haben das Gefühl, der Boden unter ihnen schwimmt und eigentlich wissen sie nicht so richtig, wohin. Und sie fühlen eben auch, dass sie damit nicht gehört und gesehen werden. Mhm. Und das ist eigentlich so das größte Thema, ne? Dass sie halt sagen, ihr als Gesellschaft wollt, dass wir irgendwie, also wir diskutieren jetzt wieder über diese Teilzeitabschaffung, wir diskutieren über Bundeswehr, wir diskutieren über Digitalisierung und KI und gucken dann natürlich immer irgendwie als Gesellschaft hin zu diesen Jugendlichen und sagen, das müsst ihr alles machen.
Das müsst ihr wuppen, ne? Das müsst ihr schaffen. Genau. Ja. Also interessant finde ich jetzt, dass Sie einen jugendlichen Beirat gegründet haben. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen der erste Step gewesen. Das heißt, wir können gar nicht verstehen, wie Jugendliche eigentlich ticken wie Erwachsene. Ne?
Ja.
Da müssen wir im Austausch sein, im Austausch bleiben.
Absolut.
Die müssen uns erklären, was gerade los ist bei denen. Ne?
Absolut. Glaub,
das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist etwas, was uns als Verantwortliche immer wieder, wenn wir uns mit denen treffen, das machen wir alle 3 Monate immer einen ganzen Tag, einen Samstag. Wir haben mittlerweile Mitglieder, die aus München kommen, weil sie das Thema so wichtig finden. Die reisen also einen Tag vorher an und abends wieder zurück, weil sie das Gefühl haben, dass sie als Teil des Jugendbeirats etwas dazu beitragen können, etwas besser machen können zu diesem Thema. Und immer wenn dieser Tag vorbei ist, gucken wir uns in dieser Runde an und sagen, boah, was sie jetzt wieder alles erzählt haben und wie es denen geht, das hätten wir nicht vermutet, das hätten wir nicht gesehen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so aus der einen ersten Sitzung, wo es so um das Thema Liebeskummer ging, wo sie eben erzählt haben, dass Liebeskummer für sie mittlerweile auch ein ganz großes Thema ist. Und ich habe mich natürlich dabei ertappt, wie ich selber gedacht habe, mit 16.
Klar.
So, ja. Dann kommt doch bestimmt der Nächste oder die Nächste. Und
ja,
so
oder hatten
diese,
wir nicht auch alle Liebeskummer?
Genau, hatten
ne?
wir nicht auch Liebeskummer. Und ich meine, es gibt schon die Leiden des jungen W, etc. Also Liebeskummer zieht sich ja sozusagen durch die menschliche Geschichte. Und habe dann aber nachgefragt, also habe versucht, das nicht für mich zu werten, sondern gesagt, okay, warum ist das so ein Thema für euch? Was steckt dahinter? Warum führt es dazu, dass einige von denen aus dem Jugendbeirat dann auch tatsächlich in Behandlung waren? Und dann kam halt raus, dass es alles Trennungskinder sind.
Ja, also da gibt es einen Zusammenhang?
Genau, da gibt es einen Zusammenhang, da gibt es große Ängste. Mich verlässt wieder jemand, ich bin es wieder nicht wert, ich bin der Grund. Also da kommt auf einmal ganz viel Hintergrundinformation mit dazu. Und das ist eben was an vielen Stellen nicht mehr passiert. Also diese Kommunikation mit dieser Zielgruppe, es gibt ja auch diesen Generationskonflikt, ne? Da steht halt alt gegen jung und beide verstehen sich nicht. Und das zieht sich durch. Also dieses, wir reden nicht mehr gut miteinander, wir hören nicht mehr gut hin und wir fragen auch nicht mehr nach, sondern es wird sofort in so Schubladen gepackt und Probleme werden weggepackt und sie erzählen uns eben auch, dass häufig in Familie nicht genug Zeit für Austausch ist, dass die Eltern auch sehr unter Stress sind, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen, dass in der Schule hoher Leistungsdruck besteht, dass so dieses Thema, ne, wie schaffe ich meinen Abschluss, mit welcher Note, welche Zukunftschancen habe ich dann eigentlich, all das zählt damit rein und das hat mich sehr bewegt, dass sie gesagt haben, wir fühlen uns nicht gesehen und nicht gehört.
Dazu habe ich 2 Fragen. Der Jugendbeirat ist der Jugendbeirat der Fürstenberg Foundation. Also den hatten Sie ins Leben gerufen 2025. Und wer ist da drin? Also welche Jugendlichen sind das?
Von bis.
Und
genau,
welche Altersgruppe ist das?
16 bis 22. Ist die Altersgruppe. Wir haben versucht, ihn divers aufzustellen. Das heißt also mit verschiedenen Lebenshintergründen, sie auch in diesen Jugendbeirat reinzuholen. Ehrlicherweise war es relativ schwierig, Jungs zu finden.
Interessant,
also,
ja.
Auch
die
da
reden
ziehen
dann wohl
sich,
nicht so gerne über sich. Ja.
Genau, da ziehen sich auch so Erziehungsmanifeste durch. Also die sagten dann auch gleich, so muss ich denn reden? Und muss ich denn meine Geschichte erzählen? Und dann merkte man schnell, dass da häufig auch so diese Glaubenssätze noch, Jungs weinen nicht und stell dich nicht so an und einmal auf die Schulter klopfen und dann wird's schon wieder. Dass das schon noch sehr stark vertreten ist, was mich auch sehr gewundert hat, weil wir ja wiederum über das Thema mentale Gesundheit doch auch viel sprechen. Also es ist ja schon sehr präsent, gerade so in den letzten 2 Jahren. Aber in der Umsetzung verhaften wir immer noch sehr stark in so naja, jetzt komm, also so schlimm kann es auch nicht sein.
Würden Sie sagen, aus der Sicht und der Erfahrung, die Sie jetzt auch gemacht haben, dass Jugendliche heute anders ticken als noch vor 40 Jahren? Also den Generationenkonflikt, den Sie erwähnt haben, den hatten wir ja auch zu unserer Zeit, oder nicht? Ich würde sogar sagen, stärker jetzt vom Gefühl her.
Anders. Ja. Also ja, es kommt ja ganz oft, dass ältere Personen mich fragen, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ne? Also was ist jetzt der große Unterschied? Und häufig natürlich auch sagen, man, die stellen sich echt an und die wollen nicht mehr arbeiten und die sind schnell irgendwie
belastet. Ja, aber das ist ja unreflektiert.
Und so. Genau,
also sowas,
aber
da hört man ja nicht zu. Also das sind ja Vorurteile.
Ja, ne? Aber es zieht sich doch ganz schön durch.
Tatsächlich, okay. Mhm. Ja.
Also das hat mich auch erstaunt.
Ja, finde ich auch.
Manchmal eher so hinter geschlossenen Türen als natürlich in der Öffentlichkeit. Ne? Also und ich sage dann immer, der allergrößte Unterschied und der Faktor ist riesig, ist, dass wir in dem Alter kein Smartphone, kein Social Media hatten.
Ich wollte Sie gerade danach fragen, welche Rolle spielt da Social Media?
Ist Faktor 1.
Ist das eher eine Belastung, die auch von den Jugendlichen als Belastung empfunden wird?
Ja.
Oder auch, kann ja auch eine Bereicherung sein, ne?
Also sowohl als auch. Die Jugendlichen, die sich stärker schon mal damit auseinandergesetzt haben, wo bestimmte Thematiken bei ihnen herkommen, merken relativ schnell, dass es schon auch Social Media ist.
Mhm. Ist das die Vergleichbarkeit, die Sie auch angesprochen haben über Social
unter anderem
Media? Ja.
Mobbing. Also ganz stark bei den Mädchen ist es ganz stark diese Vergleichbarkeit.
Mhm.
Alle sind schöner, schlanker, haben besseres Leben. Und ich hocke jetzt irgendwie hier in meinem langweiligen Hamburg zu Hause bei den Eltern. Jetzt sehr salopp dargestellt, weil das Thema Essstörungen zum Beispiel ist ganz klar Social Media wieder ein Treiber. Und bei denen, die da sich noch nicht, also wo es einfach auch schon in Richtung Sucht geht, da braucht es ja einen viel längeren Weg, um festzustellen, welchen Einfluss hat eigentlich Social Media, dieses vielleicht auch dann näher Gaming und so, also all diese Fluchten in andere Welten. Das ist schon ein großes Thema.
Ja, ist auch ein relativ neueres Problem, Social Media, was ja auch gerade versucht wird anzugehen, zum Beispiel durch Verbote in einem bestimmten Alter. Weiß man nicht, ob das funktioniert. Arbeiten Sie da an einer Lösung mit der Foundation vielleicht? Also haben Sie schon Ideen, wie man da rangehen könnte und Jugendliche auch beraten könnte diesbezüglich?
Sind wir dran. Mhm. Also es ist ein Thema, was der Jugendbeirat auch reingebracht hat und gesagt hat, das brauchen wir, genau.
Mhm. Mhm.
Der Mitgründer und Initiator von Redezeit für dich und wir gucken uns das Thema schon genauer an, weil wir beide eben eigentlich aus dem Medienbereich kommen. Also ich gucke da natürlich auch mit anderen Augen auf dieses Thema. Ich war ja selber Teil dieser Branche und bin da viel, viel kritischer geworden, seitdem ich die Arbeit mit den Jugendlichen mache. Und von daher ist das auf jeden Fall was wir uns angucken, wo wir im Gespräch auch mit den Jugendlichen bleiben, wo wir auch Schulveranstaltungen jetzt machen, wo wir das Thema mit drin haben.
Mhm.
Also wir machen jetzt 2 Schulveranstaltungen zum Thema Sucht. Ist eigentlich entstanden daraus, dass die Schule sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, wir haben hier 9. Klassen, da sind zum Teil 4 Mädchen magersüchtig in einer Klasse. Das ist und in Behandlung und in Kliniken. Und wir müssen zu dem Thema dringend was machen und wir brauchen Hilfe. Und da steckt ja eher das Thema Sucht dahinter. Deswegen gehen wir eben auch auf andere Suchtgebiete in den Workshops. Mhm. Und da ist Social Media und Gaming zum Beispiel auch ein ganz großes Thema.
Wie gehen Sie das an? Also ganz praktisch gesehen?
Ja, eher versuchen, aufklärend zu sein. Und im Gespräch zu sein. Also das bringt überhaupt nichts zu sagen, es ist nicht in Ordnung, was du da machst und leg das Handy weg.
Also Verbote sind weniger produktiv.
Ich glaube eher wieder wirklich ins Gespräch zu kommen.
Klar.
Also auch zu Hause und auch zu gucken, was bin denn ich als Erwachsener für ein Vorbild? Also wenn ich in der Stadt unterwegs bin und mir angucke, wer alles ein Handy wann in den Händen hat, dann muss man sich einfach auch als Erwachsener, als Elternteil, als Schulvertretung, eben die Frage stellen,
wie gehe ich mit Social Media
um? Eigentlich damit um? Genau.
Ja, ja,
und warum soll das jemand mit 14, 15 besser machen als ich? Und natürlich Aufklärung. Also es ist für mich, weil ich eben aus dem Medien- und Journalismusbereich komme, eins der ganz, ganz großen Themen, ne? Also aufzuschlauen zu dem Thema, was ist eben Fake, was ist KI, was ist eben wahr, was nicht, was ist eine Quellenangabe, wie finde ich eigentlich raus, wem ich da folge, was der sonst so macht, welches Gedankengut dahinter steht. Das ist für mich auch ein ganz großes demokratisches Thema.
Mega wichtig, Quellencheck bei Social Media, ganz, ganz wichtig. Sie hatten über das Generationenproblem auch nochmal gesprochen. Richten sich Ihre Angebote auch an die Eltern? Sind Sie auch mit den Eltern im Gespräch? Wäre meine erste Frage dazu. Und die zweite, haben Sie den Eindruck, dass wir Eltern heute weniger im Gespräch sind mit unseren Kindern, als wir mit unseren Eltern im Gespräch waren? Weil ich denke, es ist genau umgekehrt. Weiß ich nicht, vielleicht irre ich mich auch.
Anders. also wir haben auch Angebote für Eltern. Wir haben unter anderem so Elternabende. Da ist der nächste, den wir noch nicht auf der Seite haben, aber der jetzt schon geplant ist. Und deswegen darf ich da auch schon mehr drüber verraten und freue mich natürlich auch, wenn möglichst viele Eltern kommen. Geht nämlich genau um das Thema Medien und Social Media. Und wie gehe ich als Elternteil eigentlich damit um und wo sind Grenzen und wie kann ich Grenzen ziehen und wie kann ich selber eben auch die notwendigen Informationen mir holen, um dann auch meinem Kind auch gute Hinweise geben zu können und im Gespräch zu bleiben, weil das ist ja ganz oft ein Thema, dass die Jugendlichen, die Kinder schon viel, viel weiter sind als wir in der Nutzung solcher Medien. Und das ist ja häufig auch die Frage, wie kann ich denn eigentlich im Gespräch dann mithalten, ne? Und wie finde ich jetzt eigentlich raus, womit die sich beschäftigen? Also Roblox zum Beispiel ist ja jetzt ein Thema, wo ich selber auch als Erwachsene mich erstmal wieder einlesen muss. Was ist denn das jetzt wieder für eine Welt?
Zum ersten Mal, sagen Sie mir das mal, was ist denn das?
Wo die sich quasi wie eine eigene Plattform drauf treffen und auch da verabreden und wieder eine eigene Welt sich erschaffen. Und das irgendwie, ne, als Eltern auch mit zu verfolgen, dran zu bleiben oder auch als Erwachsener aus dem Umfeld heraus, müssen ja nicht immer nur Eltern sein, das ist schon eine Aufgabe, ne, auch so im eigenen Alltag. Und zu der Frage der Kommunikation, wir arbeiten ja mit verschiedenen Partnerkliniken zusammen und diese Fachärzte und Klinik Ärzte vermelden uns ganz oft, dass so diese Grenzen nicht mehr gezogen werden. Also dieses Gefühl von, wir sind beste Freunde, also wir sind nicht Eltern und Kind, sondern wir wollen in Harmonie miteinander sein und auf Augenhöhe, dass das dazu führt, dass viele Jugendliche sehr orientierungslos sind, weil ihnen bestimmte Leitplanken nicht gesetzt worden sind, weil bestimmte Formen nicht gesetzt worden sind, weil das aneinander abarbeiten, auch Konflikte mal leben zu können, auch aushalten zu können, mal anderer Meinung zu sein, sich zu streiten, dass das häufig die Eltern gar nicht mehr wollen, ne? Weil irgendwie soll ja immer schön sein und wir wollen eine gute Zeit miteinander haben. Dass das aber eben dazu führt, dass häufig dann, wenn die harte Realität reinkickt, nämlich,
dass die Konflikte umso größer sind. Ne?
Richtig. Ja. Und Konfliktmanagement ein großes Thema geworden ist, was eben dazu führt, dass, wenn es nicht gelernt worden ist, eben natürlich auch eine schnelle Überbelastung dann da ist und dann auch relativ schnell diese Familienkonstrukte nicht mehr so gut funktionieren. Und diese Abgrenzung, und das ist das, glaube ich, was ich jedenfalls aus meiner Kindheit sagen kann, ich brauchte eine Zeit lang zum Beispiel meine Mutter als den Part von meinem Gegenüber, also an dem sie sich, als auch ich mich mal abarbeiten konnte und sagen konnte, ey, deine Welt ist überhaupt nicht meine Welt, um uns dann auch wieder anzunähern und zu verstehen. Richtig. Und auch klar zu sagen, ich habe die Verantwortung für dich bis zu dem Zeitpunkt XY, also der Standardspruch, den wir alle kennen, ne? Solange du deine Füße unter meinen Tisch und so, hat ja eher was mit, ich habe Verantwortung für dich zu tun. Und das fehlt häufig. Also wenn die Kinder eigentlich aussehen wie die Eltern, das geht auch bei Klamotten los, das geht bei Hobbys weiter, etc., etc.
Die Eltern wie die Kinder ja auch, ja.
Ist schwierig, also ich kann das schon verstehen auch. Ja.
Also man will sich auch abgrenzen als Kind, genau, ne? Das ist auch völlig, völlig normaler Prozess. Also,
und wie gesagt, in den Kliniken ein großes Thema, dass sie halt immer wieder sagen, okay, Kinder, Jugendliche brauchen Leitplanken, es muss Grenzen geben. Ja. Es muss Konflikte geben, damit sie eben auch lernen für spätere Leben, die ausstehen zu können, zu klären, ja, weitergehen zu können und nicht zusammenzubrechen, weil jemand mal sagt, ich finde dich jetzt nicht so toll.
Sie haben ja auch schon erzählt von den Angeboten für Eltern von der Foundation. Ist das hier konkret in Hamburg und regelmäßig?
Diese Elternabende haben wir bis jetzt immer in Präsenz gemacht, hier in Hamburg, weil wir festgestellt haben, dass diese digitalen Angebote nicht so intensiv und nicht so offen sind, wie das in Präsenz. Also die in Präsenztermine waren einfach sehr, sehr intensiv und sehr offen, weil Eltern gemerkt haben, in diesem Raum, es besteht eine Atmosphäre, wo ich meine Geschichte auch erzählen kann. Und wo ich relativ schnell auch dann ins Gespräch komme, Ratschläge bekomme und allein schon unter diesen Eltern zu merken, wir sind nicht alleine damit. Das war für viele extrem hilfreich. Und auch untereinander sich auszutauschen und zu sagen, wie habt ihr das eigentlich gemacht oder wo seid ihr damit hingegangen oder so, das hat schon wahnsinnig viel erzeugt. Und deswegen sind wir, nachdem wir gedacht haben, digital ist für jeden auch ein bisschen einfacher, von zu Hause aus sich reinzuschalten, gehen wir weg vom Digitalen hin wieder zu mehr Mensch und in Präsenz, was auch unserer Meinung nach, jetzt nach den letzten Erfahrungswerten, etwas ist, was für dieses Thema sehr, sehr wichtig ist.
Haben Sie denn einen festen Ort hier in Hamburg, wo die Veranstaltungen auch stattfinden, die Elternabende?
Also im Moment nutzen wir die Räumlichkeiten vom Fürstenberg-Institut. Das ist, sozusagen die Kernzelle und das ist am Gorch-Fock-Wall.
Am Gorch-Fock-Wall. Wie erreichen Sie denn die Eltern oder kommen die zu euch?
Also kommt zu uns. Wir haben natürlich, ich besser gesagt Social Media, ne, wie gesagt, schon kritischer sehe, ist mir natürlich völlig klar, dass Social Media aber trotzdem natürlich die Informationsplattform ist. Das heißt, wir sind sehr stark auf Instagram vertreten und LinkedIn. LinkedIn ist eine große Plattform für dieses Thema. Und darüber, als auch natürlich im Verbund mit anderen Initiativen in der Stadt, also die Bürgerstiftung zum Beispiel, mit der sind wir eng verbunden und docken uns ab und zu mit unseren Veranstaltungen auch zum Beispiel an die Stiftungswoche, die im Juni in Hamburg immer ist. Und dann gibt es einen gemeinsamen Kalender, wo die Veranstaltungen drin sind. Und dadurch hat sich so ein Verteiler, ist da auch entstanden und es gibt auch eine relativ hohe Weiterempfehlung.
Sind Sie auch in enger Verzahnung mit den Schulen, mit den Lehrerinnen und Lehrern zu dem Thema?
Ja, fangen wir gerade an.
Ja, okay. Also Sie machen sich bekannt an den Hamburger Schulen.
Genau,
auch,
ne? Genau.
Gibt es sie eigentlich nur in Hamburg oder bundesweit auch?
Also klar ist das Ziel, irgendwann mit der Foundation insgesamt auch bundesweit Themen abdecken zu können. Wo wir es schon können, ist Redezeit. Weil Redezeit für dich hat ja fast 400 Ehrenamtliche deutschlandweit sitzen, die eben entweder per E-Mail oder telefonisch erreichbar sind und da ist es dann ortsunabhängig.
Also Redezeit für dich, darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen, ist mega spannend. Was Sie jetzt auch über Jugendliche erzählt haben und Redezeit für sich, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, ist nicht nur für Jugendliche gedacht, sondern das ist offen für alle, die reden wollen. Also Reden, Kommunikation, wenn man Probleme hat, ist ja immer was ganz, ganz Wichtiges. Und da werden ja auch Tabus angesprochen, vermute ich mal. Und das ist einfach wichtig, dass man sich traut zu sprechen. Und da bieten Sie einen Anker, dass man reden kann. Bei Ihnen, bei Redezeit für sich von der Fürstenberg Foundation. Wie sieht das konkret aus? Es ist, glaube ich, kein fester Ort, wo man hingeht.
Nee, genau. Es ist die Plattform, auf die man raufgeht, bei der man dann filtern kann. Einmal natürlich thematisch, also was beschäftigt mich gerade aktuell. Und dann bekommt man die Expertinnen und Experten ausgespielt, die für diese Themen Schwerpunkte gesetzt haben. Und dann kann man eben auch direkt, und das ist das, was Redezeit für dich wirklich einzigartig macht, ich kann entscheiden, mit wem ich in Kontakt treten möchte. Also ich sehe die Profile als derjenige, der Hilfe sucht. Sehe also auch, mit welchem Lebenslauf kommt da jemand, wie sieht die Person aus, möchte ich lieber mit einem Mann oder lieber mit einer Frau sprechen. Wir haben auch das Thema Sprachen, also die Expertinnen und Experten bei Redezeit für dich, gibt es einige, die eben auch verschiedene Sprachen sprechen können, was ein ganz, ganz großes Thema ist. Weil man natürlich gerade über seine Gefühlswelt häufig eher besser in der Muttersprache sprechen kann, als wenn man jetzt Deutsch als zweite Sprache nur hat. Und dann nehme ich quasi als hilfesuchende Person direkt Kontakt auf und verabrede mich dann eben mit den Expertinnen und Experten. Und da kann ich entscheiden, möchte ich telefonieren, möchte ich lieber E-Mail-Kontakt haben, möchte ich vielleicht digital, also mit einem Call, mit Videofunktion das Gespräch suchen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was suche ich für eine Hilfe und was bieten die Ehrenamtlichen eben auch als Hilfemöglichkeit an.
Und die Ehrenamtlichen machen eine zusätzliche Schulung oder sind das ausgebildete Psychologinnen und Psychologen oder welche Qualifikationen haben die für diese Kommunikation,
genau,
für diese Art der Kommunikation?
Die sind alle ausgebildet, müssen jetzt nicht Psychologinnen und Psychologen sein, aber haben alle eine therapeutische Ausbildung, müssen auch ein paar Jahre Berufserfahrung mitbringen.
In welchem Bereich?
In ihrem Bereich, also in ihrem therapeutischen Bereich. Und das, was wir jetzt eben neu gucken, ist eben der Schwerpunkt Jugendliche, weil das nochmal, oder Kinder und Jugendliche, weil das nochmal bestimmte Zusatzqualifikationen braucht, dass wir da nochmal neue Ehrenamtliche auch suchen, die eben aus diesem Bereich kommen und dort ihr Wissen dann auch ehrenamtlich zur Verfügung stellen wollen. Und dann meldet man sich quasi, wenn man interessiert ist, Zuhörender zu werden bei Redezeit. Und dann gibt es Vorgespräche und natürlich auch eine ganze Menge an Informationen, in welchem Rahmen dieses Ehrenamt stattfindet.
Und eine Schulung dann auch von Ihnen.
Genau.
Sozusagen, ne?
Genau. Und auch eine enge Betreuung dann von unserer Seite aus. Ne? Also wir müssen natürlich extrem zu schätzen, dass Menschen dort ehrenamtlich ihre Zeit zur Verfügung stellen und versuchen auch immer wieder über bestimmte thematische Schwerpunkte auch Weiterbildung anzubieten und zu sagen, wir schulen auch nochmal nach oder auch klar zu kommunizieren, wie geht man mit schwierigeren Anfragen um, also auch da die Ehrenamtlichen natürlich zu stärken in ihrer Arbeit.
Was für Anfragen sind denn das? Also welche Menschen rufen bei Ihnen an? Mit welchen Problemen? Haben Sie da Erfahrungswerte, was das hauptsächlich oder schwerpunktmäßig sein könnte oder was das ist?
Also Redezeit für dich ist ja anonym.
Ja.
Und das ist auch ernst gemeint. Also nochmal auch ganz wichtige Information. Wir versuchen aber natürlich schon auch über die Daten, die uns die Ehrenamtlichen anonym, also steht dann in den Unterlagen, so und so viel männliche Anrufe zu den und den Themen. Also versuchen natürlich schon ein Gefühl dafür zu kriegen, wo sind denn so die Hauptproblematiken? Und gucken uns das schon auch regelmäßig an und werten das auch aus. Bei der Foundation selber gibt es natürlich auch Anrufe. Da sind es größtenteils Eltern, größtenteils Frauen, also Mütter.
Bei der Foundation selber heißt jetzt nicht bei Redezeit für dich direkt?
Sondern bei mir letztendlich. Bei mir direkt. Also Menschen, die eben auf uns gestoßen sind und relativ schnell auch erstmal Hilfe brauchen. Und,
aber da können Sie dann sagen, wir haben noch, wir kooperieren mit Redezeit für dich. Und dann,
Aber dadurch kriege ich natürlich auch ein Gefühl, ne, wer kümmert sich,
natürlich,
vielleicht im Familienverbund, wenn man da bleiben will, um diese Themen, und sind häufig die Mütter. Und häufig auch das Thema, mein Mann sieht es anders. Oder wir haben da in der Familie das Thema, ist es denn jetzt schon ernst? Ne? Also geht es jetzt schon Richtung Erkrankung oder ist es sozusagen noch so ein bisschen pubertär? Das ist natürlich für Eltern häufig schwierig zu unterscheiden. Ne?
Ja,
also habe ich da ein pubertierendes Kind, was einfach mal schlecht drauf ist und Down hat, oder entwickelt sich da etwas, was wir ernsthaft uns angucken müssen. Und da ist natürlich ganz schlimm, wenn Eltern den Punkt verpasst haben und dann eben dieses Gefühl von, wir haben versagt, wir haben es nicht gesehen, wir haben nicht früh genug gehandelt. Und da eben auch die Eltern zu stärken, Hilfe zu leisten, Informationen zu geben. Wir haben von der Foundation aus Fälle jetzt in den letzten anderthalb Jahren mit betreut, wo wir wirklich so von unserem Ehrenamtsnetzwerk Therapeutinnen und Therapeuten zur Seite stellen konnten, die sowohl die Eltern gestärkt haben, als in Teilen auch dann die Kinder und Jugendlichen, bis hin eben dann auch Klinikplatz vermittelt und an der Seite mitgeblieben, weil dieses Gefühl, wir sind die Einzigen, zieht sich ganz stark auch bei Eltern durch. Also da wird nicht viel drüber geredet, dass man das in der Familie hat. Und dadurch erzeugt schnell das Gefühl von...
Wir sind die Einzigen, die das Problem mit unserer Tochter, unserem Sohn haben.
Genau, und wir haben versagt. Wir haben als Eltern versagt.
Und darüber spricht man dann wahrscheinlich nicht so gerne, ne? Weil alles heile Welt sein soll nach außen. Ja. Wie viele Menschen rufen an bei Ihnen so im Durchschnitt, damit man mal sieht, wie gut das ankommt, sowas, oder wie das gebraucht wird auch?
Also bei der Foundation selber haben wir es dann natürlich umgelenkt. Also ich habe im letzten Jahr etwa... Jetzt von der Foundation, ne? Also als wir noch nicht mit Realzeit für dich fusioniert waren, habe ich etwa 100 Menschen begleitet in dieser Zeit. Sowohl eben Eltern als auch eben die betroffenen Jugendlichen. Und Realzeit für dich hat, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, um die 10.000 Kontakte.
Da scheint ein Bedarf da zu sein, ne?
Absolut.
Jetzt müssen wir zum Abschluss nochmal sagen, wie kommt man an Sie? Sagen Sie doch selbst nochmal, wie kann man Sie am besten erreichen?
Also am allerbesten übers Internet. Einmal auf die Seite Redezeit für dich, also ganz klassisch in der Google-Suche Redezeit für dich eingibt.
Und da gibt es dann auch die Formulare, wo man sich eintragen kann, mit welchen Problemen, und dann auch gucken kann, wer könnte mir am besten helfen. Ne?
Genau, also bei Redezeit, wie gesagt, gibt es den Filter, dass man relativ schnell eben auch aus den knapp 400 ehrenamtlichen Personen im besten Fall sein Match findet und da Kontakt aufnehmen kann. Bei der Fürstenberg Foundation haben wir ein Kontaktformular. Da hilft es aber auch, wenn man mir einfach eine E-Mail unter info@fürstenberg-foundation.de schreibt, kurz skizziert quasi, wer man ist, was man braucht. Und dann melden wir uns auch relativ schnell, weil wie gesagt, wenn wir... ich nenne es jetzt mal schwierigere Fälle haben, dann machen wir schon auch 1:1 Betreuung und versuchen da aus unserem Netzwerk auch möglichst schnell Hilfe zu finden. Was wir nicht ersetzen können, ist jetzt eine 24/7 Betreuung. Dafür sind wir noch zu jung und zu klein. Das muss man einfach dazu sagen, dass da nicht eine falsche Erwartung entsteht.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, bleiben Sie ja dran an der Person, die Hilfe braucht. Ne? Ja. Man ist nicht in dem Moment, wo man auflegt oder rausgeht, aus dem Gespräch alleingelassen.
Ne? Nee. Ja, also
das
man
ist ja
sagt,
auch super wichtig.
Mir ist es wichtig, oder ich brauche da noch mehr Hilfe, dann sind wir da schon auch zur Seite. Mhm. Und wie gesagt, ich habe Fälle, die wir 1,5 Jahre jetzt mit in unserem Kontaktfeld haben, wo wir immer wieder auch gucken, wie geht's der Person, wo können wir helfen. Ganz wichtig ist natürlich aber auch, dass die betroffene Person es ja auch selber will. Also es ist
natürlich.
Es gibt halt auch Fälle, denen geht es im Moment eben so schlecht, die kriege ich gar nicht erreicht, weil es schon eine Überwindung ist, ans Telefon zu gehen oder auf eine E-Mail zu reagieren.
Das ist der erste Weg zur erfolgreichen Hilfe, dass man selbst mitmacht und das auch möchte.
Ja, ja, absolut.
Frau Dobelstein-Lüthe, wie finanzieren Sie sich eigentlich? Also Sie sind eine Foundation und das bedeutet konkret?
Wir sind spendenbasiert.
Spendenbasiert.
Und Förderungs.
Haben Förderungsbedarf.
Förderungsbedarf. Ja. Das heißt, einer meiner wichtigen Aufgaben ist natürlich zu gucken, dass wir unser Angebot kostenfrei für die Betroffenen nach wie vor zur Verfügung stellen können. Das ist uns auch ganz wichtig, gerade bei den Jugendlichen super wichtig, dass da keine Hürde entsteht, Hilfe zu bekommen, auch in einem System, wo wir ja auch wissen, dass Therapieplätze rar sind. Wenn man aber das Geld hat, dann doch eine Privatstunde zu nehmen, dass man schon sehr privilegiert ist. Das geht aber ganz vielen Personen nicht so, die da Hilfe brauchen. Deswegen ist uns wahnsinnig wichtig, das kostenfrei weiterhin anbieten zu können. Und das heißt, wir suchen regelmäßig nach Geld, damit das weiterhin so laufen kann.
Ja, ist nämlich ein tolles Projekt, was absolut hundertprozentig unterstützungswürdig ist. Frau Ulrike Dobelstein-Lüthe von der Fürstenberg Foundation, Geschäftsführerin von Redezeit für dich. Danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Ja. hört euren Stadtnachrichten-Podcast und eine neue Folge, die gibt's bei uns ja immer montags pünktlich um 12 Uhr, laden wir die hoch. Und um frischen O-Saft auf Knopfdruck geht es in der neuen Folge. Es ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass es diese riesigen Orangensaftautomaten jetzt in unserer Stadt gibt. An der U-Bahn-Haltestelle Schlump zum Beispiel, da steht einer in der Hamburger Meile oder an der Uni in Hamburg. Die Orangen, die werden dann vor den Augen der Kunden gepresst. Der Becher kommt verschlossen unten raus. Alles fair, alles so gut es geht, nachhaltig. Die Macher dieser Idee hat mein Kollege Marco Steen für die nächste Folge von Hamburg Aktuell ins Podcast-Studio eingeladen. Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Empfehlt uns gerne weiter und wenn ihr Kritik oder Vorschläge habt, dann erreicht ihr uns unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss.
Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.